Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer. Es geht um die Liebe, jetzt nicht um die sexuelle Liebe, in der Enzyklika Spe Salvi. Der Mensch erwartet die Erlösung, aber er erwartet sie nicht von der Technik. Nicht die Wissenschaft erlöst den Menschen, schreibt der Papst. Wenn es diese unbedingte Liebe gibt mit ihrer unbedingten Gewissheit, dann erst dann ist der Mensch erlöst, was immer ihm auch im Einzelnen zustoßen mag. Das ist gemeint, wenn wir sagen, Jesus Christus hat uns erlöst. Durch ihn sind wir Gottes gewiss geworden. Eines Gottes, der nicht eine ferne Erstursache der Welt darstellt, denn sein eingeborener Sohn ist Mensch geworden und von ihm kann jeder sagen, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. In diesem Sinn gilt, dass wer Gott nicht kennt, zwar vielerlei Hoffnungen haben kann, aber im Letzten ohne Hoffnung. Ohne die große, das ganze Leben tragende Hoffnung ist. Die wahre, die große, durch alle Brüche hindurch tragende Hoffnung des Menschen kann nur Gott sein. Der Gott, der uns bis ans Ende, bis zur Vollendung geliebt hat und liebt. Wer von der Liebe berührt wird, fängt an zu ahnen, was dies eigentlich ist, Leben. Er fängt an zu ahnen, was mit dem Hoffnungswort gemeint ist, das uns im Taufritus begegnete. Vom Glauben erwarte ich das ewige Leben. Und dann kommt etwas sehr Schönes. Er bringt es ganz einfach. Wirkliches Leben ist ganz, es ist unbedroht, es ist in seiner ganzen Fülle einfach Leben. Also gar nichts irgendwie so Besonderes. Ein unbedrohtes, ein gesichertes Leben, ein ganzheitliches. Jesus hat von sich gesagt, es sei gekommen, damit wir das Leben haben, es in Fülle haben, im Überfluss haben. Hat uns auch gedeutet, was dieses heißt, Leben. Das ist das ewige Leben. Dich erkennen, den einzig wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Also es ist auch ein Erkenntnisvorgang, den wahren Gott erkennen und damit ein Beziehungsvorgang. Leben im wahren Sinn hat man nicht in sich allein und nicht aus sich allein, es ist eine Beziehung. Und das Leben in seiner Ganzheit ist Beziehung zu dem, der die Quelle des Lebens ist. Wenn wir mit dem in Beziehung sind, der nicht stirbt, der das Leben selber ist und der die Liebe selber ist, dann sind wir im Leben, dann leben wir. Also das gehört auch dazu, die Beziehung zu Gott. Und eben Leben in seiner Ganzheit und Unbedrohtheit. Kann man natürlich fragen, wo gibt's das? Ja, ich glaube, auch wieder das, was er am Schluss gesagt hat, in der Beziehung zu Christus, in diesen Tiefen eingewurzelt sein. Die Heiden hat es auch ganz schön gebeutelt und geschüttelt. Aber es war im Letzten doch dieses im Tiefsten gegründet sein auf Gott hin. In der Enzyklika Spe Salvi von Papst Benedikt geht er der Frage nach, ja, inwieweit ein Heilsindividualismus durch das Christentum gefördert wird. Also ich rette meine Seele, was mit den anderen ist, das müssen die selber schauen. Und da sagt er, das Mitsein mit Christus nimmt uns in sein für alle hinein. Er war ja für alle da. Für alle Menschen ist er gekommen. Und macht es zu unserer Seinsweise. Also wenn wir mit Christus sein wollen, und das ist das Ziel von jedem von uns, dann müssen wir auch sein für alle mitnehmen sozusagen. Es verpflichtet uns für die anderen. Aber im Mitsein mit ihm wird es überhaupt erst möglich, wirklich für die anderen das Ganze da zu sein. Dann zitiert er den großen griechischen Kirchenlehrer Maximus Confessor, der zunächst auffordert, nichts der Erkenntnis und der Liebe Gottes vorzuziehen, kommt dann aber sofort ganz aufs Praktische zu sprechen. Und da wird es jetzt wieder konkret, fügt sich gut ein in das, was ich vorher gesagt habe. Wer Gott liebt, kann Geld nicht für sich behalten. Er teilt es auf göttliche Weise aus, in gleicher Weise nach dem Maß der Gerechtigkeit. Zitat Ende. Übrigens, das als Ergänzung, Bedürftigen zu helfen, war damals nicht individuell dem Einzelnen anheimgestellt nach christlichem Verständnis, sondern ein Erfordernis der Gerechtigkeit. Wer mehr hatte, von dem hat man erwartet, dass er es teilt. Und da hat sich das Verständnis heute völlig gewandelt. Das ist ganz und gar individuell in das Ermessen des Einzelnen anheimgestellt, ob er etwas tut oder nicht. Die frühe Christenheit in den ersten Jahrhunderten hat man es ganz anders verstanden. Es ist ein Erfordernis der Gerechtigkeit, dass der vermögend ist, dem Armen hilft. Also es war es ihm sozusagen nicht jetzt seine Beliebigkeit anheimgestellt, sondern das hat man schlichtweg erwartet von ihm. Immer ganz interessant, ein bisschen auch so diesen Gedankengang durch die Jahrhunderte hindurch zu beobachten. Aus Liebe zu Gott folgt die Teilnahme an Gottes Gerechtigkeit und Güte den anderen gegenüber. Gott lieben verlangt die innere Freiheit vom Besitz und Materiellem gegenüber. Die Liebe Gottes zeigt sie in Verantwortung dem anderen gegenüber. Genau diesen Zusammenhang von Gottes Liebe und Verantwortung für die Menschen können wir auf beeindruckende Weise im Leben des heiligen Augustinus beobachten. Er wollte nämlich nach seiner Bekehrung zum christlichen Glauben mit gleichgesinnten Freunden ein Leben führen, das ganz dem Wort Gottes und den ewigen Dingen gewidmet sein sollte. Also dieser inneren Schau, der Meditation, der Betrachtung, kontemplatives Leben. Nach der großen griechischen Philosophie hat sich dieses Ideal ausgerichtet und man wollte auf diese Weise den besseren Teil wählen. Aus der Geschichte von Maria und Martha wird ja gesagt, dass Maria den besseren Teil gewählt hat. Es kam ganz anders. Bei einem Besuch des Sonntagsgottesdienstes in der Hafenstadt Hipporegius wurde er vom Bischof aus der Menge herausgeholt und genötigt, sich für den Dienst als Priester in dieser Stadt weihen zu lassen. Also so geschah Berufung damals. In der Rückschau auf diese Stunde schreibt er in seinen Bekenntnissen, erschreckt von meinen Sünden und von der Last meiner Armseligkeit, hatte ich im Herzen die Flucht in die Einsamkeit bedacht. Aber du hast mich gehindert und mich bestärkt mit deinem Wort. Deshalb ist Christus für alle gestorben, damit auch die, die leben, nicht mehr für sich selber leben, sondern für den, der für alle gestorben ist. Christus ist für alle gestorben, so führt der Papst weiter fort. Für ihr Leben heißt, an seinem Sein sich beteiligen zu lassen. Für Augustinus bedeutete dies ein völlig neues Leben. Er hat seinen Alltag so einmal beschrieben. Unruhestifter zurechtweisen, Kleinmütige trösten, sich der Schwachen annehmen, Gegner widerlegen, sich vor Nachstellern hüten, Ungebildete lehren, Träge wachrütteln, Händelsucher zurückhalten, Eingebildeten den rechten Platz zuweisen, Verzagte ermutigen, Streitende besänftigen, Armen helfen, Unterdrückte befreien, guten Anerkennung zeigen, Böses ertragen und dann schreibt er, und ach, alle lieben, auch die Bösen. Zitat Ende. Es ist das Evangelium, das mir Schrecken einjagt. Jenen heilsamen Schrecken, der uns hindert, für uns allein zu leben und der uns nötigt, unsere gemeinsame Hoffnung weiterzugeben. In der Tat ging es Augustinus genau darum, in der kritischen Situation des Römischen Reichs, die natürlich auch das römische Afrika bedrohte, die Vandalen sind ja bis Nordafrika vorgedrungen, Hoffnung weiterzugeben. Hoffnung, die ihm aus dem Glauben kam und die ihn befähigte, ganz gegen sein nach innen gewandtes Temperament am Bauen der Stadt, auch dieser konkreten Stadt der Christen, entschieden und mit allen Kräften mit teilzunehmen. Im gleichen Kapitel der Bekenntnis, in dem uns vorhin der entscheidende Grund seines Einsatzes für alles begegnet ist, sagt er, Christus tritt für uns ein, sonst würde ich verzweifeln. Viel und schwer sind die Schwachheiten, viel und schwer aber stärker und stärker ist deine Medizin. Wir könnten denken, dein Wort sei weit von der Verbindung mit dem Menschen und könnten an uns verzweifeln, wenn dies Wort nicht Fleisch geworden wäre und unter uns wohnte. Von seiner Hoffnung her hat sich Augustinus für die einfachen Menschen und für seine Stadt verausgabt, auf seine geistige Noblesse verzichtet und einfach für die einfachen Menschen gepredigt und gehandelt, war für die Menschen da. Und so segne, heile und behüte sie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.